Eine Kammer. Ein Thema, eine halbe Stunde, einmal im Monat. Zwei Menschen, zwei Standorte, diesmal ein Stadtplaner und ein Architekt. Drei Kammer-Cappuccino-Regeln. Kamera bitte an, Ton bitte aus, Fragen in den Chat. Vier Fachrichtungen, Stadtplaner, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Architekten. Und acht Fragen im Glücksrad. Oben rechts sehen Sie im Bildschirm die kleine Blase. In dieser Blase dürfen Fragen gestellt werden. Um das zu testen, möchte ich jetzt mal von allen Anwesenden, wie bei dem ersten Cappuccino auch, wissen, was schätzen Sie, wie viele Kilometer Sie vom Laveshaus entfernt jetzt gerade sitzen? Wäre schön, wenn die Eingabe jetzt erfolgt, damit wir den Chat mal so ein bisschen probieren können. Katharina Göbel-Groß wird die 1200 Meter, das ist gut. Katharina Groß wird die Fragen und den Chat verfolgen und am Ende gegen Ende so einige interessante Fragen durchstecken. Ansonsten werden Fragen, die heute nicht beantwortet werden können, auch auf unserer Homepage beantwortet werden. Da finden Sie sich inzwischen alle ganz gut zurecht. Ich begrüße Sie alle zu unserem neuen Kammer Cappuccino und hoffe, Sie haben sich so wie ich für die nächsten 30 Minuten mit einem Getränk versorgt. Kammer Cappuccino heißt ein Thema, ein Gast, ein Gespräch. Anschließend ist noch Zeit für uns alle, auch in der großen Runde noch etwas zu talken. Deswegen, wer Lust hat, nicht ausschalten, wenn ich sage auf Wiedersehen, sondern drinbleiben. Dann haben wir noch die Möglichkeit für einen direkten Austausch. Wir können dabei auch gerne andere Themen ansprechen, nicht nur das heutige. Und ich sage jetzt, heute fangen wir an mit dem Zukunft des Berufsstands. Das ist unser heutiges Thema. Mein Gast ist Stadtplaner Oliver Seidel, Vorsitzender des in dieser Legislaturperiode neu kreierten Ausschusses Zukunft des Berufsstandes. Oliver hat sich aus seinem Büro in der Escherstraße zugeschaltet, wo er einer der Partner von Cityförstern ist. Der Ausschuss selber hat am 15. September diesen Jahres den sogenannten Zukunftskongress im Umbruch How to Architecture the Future organisiert. Es wurden beim Kongress im Bedero-Hochhaus und parallel in Oldenburg, Osnabrück und Braunschweig im Chat die Themen des Zukunft des Berufsstandes aktuell diskutiert, sehr stark geprägt natürlich auch von den Themen des Klimaschutzes. Und das ist der Anlass für unseren heutigen Kammer-Cappuccino. Oliver, wir haben einige Fragen vorbereitet, die du bitte möglichst spontan, aber vor allem auch kurz beantworten möchtest. Und ich fange an mit einer ganz kleinen Einstiegsfrage. Was hast du denn in deinem Becher?
Kaffee. Kaffee mit Milch.
Kaffee mit Milch. Und ich zeige, was mir heute gemacht worden ist. Das ist nicht abgesprochen. Ein Tee, Marke Be Happy. Also, das wollen wir mal verfolgen. Jetzt geht's los sozusagen. Ich habe Lars Menz in der Hinterhand. Lars Menz ist sozusagen heute unser Zufallsgenerator bzw. Glücksfee. Lars, du darfst das Glücksrad das erste Mal drehen. Und Oliver darf die Frage vorlesen und danach beantworten.
Das heißt, ich stelle mir selber die Frage, ja, das ist schön.
Ja, du liest sie vor, in der Zeit kannst du gut überlegen.
Damit wir Architektinnen und Architekten unserer Verantwortung gerecht werden können, benötigen wir folgende Rahmenbedingungen. Also ich würde, bevor ich auf die Rahmenbedingungen irgendwie zu sprechen käme, erstmal sagen, dass man dafür eine Haltung braucht, um dieser Rolle gerecht zu werden, nämlich, dass man das Thema des Klimaschutzes, du hattest es angesprochen, beziehungsweise viel dramatischer eigentlich der Klimakrise und der eigentlichen Nutzer und Nutzerinnen viel mehr im Blick haben muss, als es bisher der Fall ist. Und dass man diese Themen mit den wirtschaftlichen Themen immer in eine Balance bringen muss. Das ist die Haltung, die man braucht. Und welche Rahmenbedingungen braucht es? Ich glaube, wir müssen, wenn wir es hinbekommen haben, das zu verinnerlichen, daran arbeiten, dass wir vor allem selbstständiger und freier werden in dem, was wir tun. Dass wir es schaffen, teilweise die starken Regulierungen unseres Berufes zurückzuschrauben und Dinge wie zum Beispiel eine Bauordnung vereinfachen, um tatsächlich selber kreativ an die Themen herangehen zu können und nach Lösungen zu suchen. Denn oftmals ist es ja so, oder meinem Verständnis oder dem Verständnis unseres Büros, aber auch des Zukunftsausschusses, dass wir daran gehindert werden, durch die vielen Vorgaben wirklich nachhaltige Planung, Architekturen, Innenarchitekturen zu machen.
Ja, das ist schon mal eine schöne, knappe Antwort gewesen, Oliver. Dann bitte ich Lars, mal wieder das Glücksrad zu drehen.
Wenn Büros nicht Erfüllungsgehilfen von Investoren werden wollen, müssen sie. Ja, da könnte ich gleich wieder antworten wie eben. Sie müssen erstmal eine Haltung entwickeln und sich überlegen, warum sie diesen Job eigentlich ausführen. Wir tragen ja eine große Verantwortung dadurch, dass wir die gebaute Umwelt, in der wir uns bewegen, in der wir leben, in der wir uns aufhalten, gestalten. Und diese muss im Sinne der Nutzenden gestaltet werden, also immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir auch die ökologischen Fragen klären können. Denn es ist ja selbstverständlich, dass wir, die Menschen, davon abhängig sind, dass das Klima bestehen bleibt und nicht die Erde selbst. Denn die braucht das Klima nicht und die würde das auch durchaus noch eine Zeit lang überleben, auch wenn wir auf diesem Planeten nicht mehr sind. Also insofern ist es, glaube ich, einfach total wichtig, dass wir eine eigene Haltung entwickeln und aus dieser Haltung heraus auch den Investoren gegenübertreten und ihnen auch die Mehrwerte des wirklich verantwortlichen Handelns erklären beziehungsweise sie dazu bringen, gemeinsam Ziele zu verfolgen. Und am Ende ist es ja auch so, dass auch die Investoren Interesse daran haben, sinnvolle Projekte in die Welt zu setzen.
Oliver, der letzte Satz, den halte ich für auch ganz wichtig und ich glaube, das ist auch so. Lars, bitte der nächste Chat. Ich möchte mal bitten, wir haben 46 Teilnehmer, aber ich sehe ungefähr gefühlt nur 15 Kameras. Ist möglich, noch ein paar mehr Kameras einzustellen, dann kann ich noch ein bisschen mehr erkennen, wer dabei ist.
Die neue Architektengeneration benötigt Zugang, vor allem Zugang. Die können nämlich so viel, die wissen so viel, die sind so kreativ, die wollen an der Zukunft mitarbeiten und die Zukunft gestalten, aber sie haben wenig Zugang, sei es der Zugang in die Kammer. Ich glaube, da gibt es durchaus die Möglichkeit, noch viel stärker die junge Generation einzubeziehen. Sie haben wenig Zugang zu Wettbewerben. Sie haben wenig Zugang zu VGV-Verfahren und sie haben auch wenig Zugang, glaube ich, zu den Kollegen und Kolleginnen. Also wir haben das selber erfahren, als wir begannen, dass doch es nicht so leicht ist, zu kooperieren und auf erfahrene Büros zu treffen, die sagen, ja, das ist doch eine super Symbiose, wenn frische, junge, neue, kreative Ideen mit Erfahrungen gepaart werden und diese dann zu erfolgreichen Projekten umgesetzt werden. Also ich glaube, der Zugang ist zentral und dafür braucht es natürlich auch Vertrauen der Etablierten. Wir müssen, glaube ich, viel mehr in das Können der jungen Leute oder wir müssen viel mehr vertrauen, dass die Menschen, die noch nicht so erfahren sind, aber durchaus viel können, dass das der Gestaltung der Zukunft auf jeden Fall zuträglich ist.
Ja, Zugang ist ein total toller Begriff dafür, Oliver. Du hast das sehr gut beschrieben. Und ich glaube, da müssen wir alle, die wir in der Kammer sind, dran arbeiten, dass wir auch den jungen Kollegen Zugang zu uns und zu unseren Themen und in unsere Büros und in unsere Arbeit geben und so das ein bisschen ausgleichen, dass die öffentliche Hand sehr oft den Zugang so hoch legt, dass dort keine Teilnahme an Verfahren möglich ist. Lars, nächste Frage. Man sieht, die Fragen werden immer weniger. Ja, Oliver, das ist schön, ne?
Ja, das gefällt mir. 2035 bauen wir nur noch Städte wie Ökosysteme. Städte, in denen die einzelnen Komponenten, also Mobilität, Freizeitverhalten, Biodiversität, Klima, aber auch Wohnwünsche und Arbeitswelten so miteinander in Beziehung stehen, dass sie positive Effekte aufeinander haben und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dass man eine Umwelt hat, in der nicht die Kinder, die Störenfriede im Straßenraum sind, sondern die Autos, in der wir natürlich auch gesunde Umwelten schaffen. Und ich glaube, die Möglichkeit besteht, aber dafür müssen wir alle Disziplinen noch viel weiter über den Tellerrand schauen und uns viel stärker mit den notwendigen anderen Playern in unserem Bildnis auseinandersetzen und versuchen, gemeinsam diese Städte von oben umzusetzen.
Das war jetzt der Stadtplaner Oliver Seidel. Was würdest du als Architekt Oliver Seidel noch antworten?
Das Gleiche. Denn ich glaube, dass das nicht nur mit Stadtplanung zu tun hat, sondern dass jeder Architektin, jeder Architekt das eigene Handeln immer im Zusammenhang sehen muss. Und das tun wir ja auch. Wir kooperieren ja schon mit vielen Fachplanern, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen darüber hinaus, und das gilt nun mal auch für die Architekten und Innenarchitektinnen und sowieso auch für die Landschaftsarchitekten, noch viel stärker an der gemeinsamen Zukunft denken und arbeiten. Und diese Synergien, die lassen sich nun mal nicht herstellen, wenn man nur auf das eigene Objekt schaut, sondern wenn man das eigene Objekt oder die eigene Planung im gesamten Kontext sieht.
Ja, danke.
Lars. Ja, und CO2-neutral und so wird natürlich sowieso gebaut. Und dass die Häuser natürlich auch Energie produzieren und so weiter. Aber ich glaube, das vernetzende Element ist das Wichtigere.
Aber genau diese beiden letzten Begriffe hatte ich eigentlich nochmal hören wollen. Aber und wir heizen nicht mehr mit fossilen Brennstoffen.
Unter der oder die Teilnehmerin JJ hat ihr Mikrofon noch an und das gibt hier ein bisschen Störgeräusche. Wenn ich da nochmal bitten dürfte, das auszumachen. Und dann kommt jetzt nochmal die nächste Frage.
Ein Architekturbüro, das Haltung beweist, zeichnet sich aus durch. Ich glaube, ich hatte es schon dreimal angesprochen. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt noch was Neues dazu zu sagen. Aber diese Haltung nach außen zu tragen und sich zu engagieren vielleicht, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Nicht nur im Büro zu sitzen und zu sagen, ich würde ja, ich möchte ja, ich täte ja, wenn ich denn gelassen würde. Sondern es geht, glaube ich, darum, dass wir unsere Haltung auch nach außen tragen müssen und uns dafür auch öffentlich einsetzen. Und das kostet Kraft, ist arbeitsaufwendig, beziehungsweise aufwendig. Aber ich glaube, dass wir diesen Weg gehen müssen, denn dadurch werden wir auch eine andere Relevanz haben später. Wir werden anders angesehen und haben dadurch dann auch wiederum mehr Möglichkeit, diese Haltung in Realitäten umzusetzen.
Ja, ich würde es auch noch ergänzen, wir müssen nicht nur unsere Haltung nach außen drehen, sondern wir müssen uns auch politisch einmischen mit unseren Haltungen, auch in die Ortsräte, in die Kommunalpolitik. Wir müssen zeigen, dass unsere Fachkompetenz fähig ist, Lösungen zu kreieren.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir eigentlich sehr, sehr gut können. Nur leider ist es irgendwie heute so, dass das von außen nicht unbedingt betrachtet wird oder so gesehen wird. Und ich glaube, wir müssen uns genau in diese Diskussionen einschalten und natürlich auf politischer Ebene, aber auch auf allen anderen Ebenen. Wenn es Social Media ist, wenn es im täglichen Leben ist, wenn es als Bürger oder Bürgerin auf Demonstrationen ist, etc.
Ja, und das natürlich auch verbändeübergreifend eigentlich jeder Einzelne.
Und jetzt dann noch ein Satz dazu, das fand ich auch sehr interessant, das hatte Gabu Heindl gesagt auf dem Kongress, beziehungsweise es war ja kein Kongress, sondern es sollte ja vielmehr eine Werkstatt sein. Da sagte sie, es geht auch darum, Dinge mal nicht zu tun. Das ist nämlich auch eine Art und Weise, in der man seine Haltung äußern kann, beziehungsweise kundtun kann. Und das ist nicht zu verwechseln mit nichts zu tun, denn das ist einfach nur ein passives Danebensitzen.
Ja, Gabu Heindl war für mich die Entdeckung des Kongresses, muss ich sagen. Ich empfehle mal auf unserer Homepage, den Vortrag nachzulesen oder nachzusehen. Lars.
Die Digitalisierung ist eine Chance, wenn sie von uns verantwortlich angegangen wird, sprich, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Auf der einen Seite müssen wir uns damit auseinandersetzen, um diese ganzen technischen Möglichkeiten, die da drin stecken, auch wirklich zu unseren Vorteilen zu nutzen und es nicht andere machen zu lassen. Also sprich, BIM ist jetzt irgendwie das Offensichtliche für die Architekten und Architektinnen, GIS ist es für die Stadtplanern und die Landschaftsarchitektinnen. Und ich glaube, wir müssen diese Mittel nutzen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch sehr kritisch damit auseinandersetzen, damit wir nicht technikgläubig werden. Interessanterweise ist ja der Smart City Begriff da immer wieder in der Diskussion. Und auch da hat selbst Google mittlerweile erkannt, dass es keinen Sinn macht, einen absolut überwachten öffentlichen Raum zu schaffen, um maximal viele Daten abzuschöpfen, sondern dass es darum geht, dass man dem so kritisch gegenübersteht und dann auch auf die um die Persönlichkeitsrechte zu wahren. Also ich glaube, ein großer Spagat, und das Schwierigste daran ist eigentlich, in dieser doch sehr undurchsichtigen Welt Überblick zu bekommen. Aber da führt kein Weg dran vorbei, denn sonst werden wir abgehängt und werden die ganzen Chancen, die da drin stecken, nicht nutzen können.
Ja, die Hauptfrage ist, wem gehören die Daten, ne?
Ja, genau, aber wir regen uns da immer drüber auf und jeder lässt sie aber über sein Smartphone bei Google, ne? Also es gibt ja diesen schönen Spruch, ich gebe niemandem meine Daten außer Google, und ich glaube, da müssen wir einfach anders mit umgehen. Und gleichzeitig müssen wir uns dieser Thematik weiter öffnen, viel weiter. Also wenn man sieht, wie rückständig eigentlich wir immer noch sind in unserer Branche. Klar, wir nutzen alle CAD, aber viele nutzen CAD wie ein Zeichenprogramm, wie ein Zeichenstift und nicht wie ein mächtiges 3D-Tool, was verknüpfbar ist mit ganz vielen anderen Programmen. Oder viele sagen immer noch, wir können nicht auf Distanz arbeiten, obwohl wir das jetzt pandemiebedingt seit 1,5 Jahren tun müssen und es hervorragend funktioniert. In vielen Bereichen funktioniert es sogar besser dadurch, weil ich auf einmal viel bessere Absprachen, viel öfter Absprachen habe mit Experten, die jetzt nicht vor Ort sind. Also ich glaube, das hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun, wie man sich darauf einlässt und gleichzeitig, ja, wie schütze ich meine Daten? Ist ja auch eine politische Frage wieder.
Ja, es sind noch zwei Fragen im Topf und das sind die beiden Fragen, die ich mir notiert hatte, die ich dir stellen muss, wenn sie nicht rangekommen sind. Also, Lars, eine zuerst und die andere hinterher. Denn die beiden musst du uns noch beantworten.
Herausforderungen für die Zukunft sind für mich, die Klimakrise nicht eskalieren zu lassen. Das ist für mich das Zentrale für meine Generation und für die kommende. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann nützt es alles andere gar nichts. Und ich hatte es ja auch, ich hatte es auch schon mal versucht zu sagen, das funktioniert eigentlich auch sehr gut, wenn man viel stärker sein Handeln von dem Menschen aus das Handeln ausrichtet und nicht auf irgendwelche Wünsche von Investoren im Sinne von Excel-Tabellen oder Effizienzgraden.
Oder Wünsche von Lobbyisten.
Das stimmt. die dann doch immer noch der Meinung sind, wir brauchen das Auto für jeden.
Ja, oder die Klimakrise ist doch, sind wir doch nicht schuld, richtig dran, haben doch nur einen geringen Prozentsatz.
Ja, und selbst wenn es so wäre, dass wir nicht schuld sind, müssen wir das Problem lösen, sonst ist es nämlich zu Ende. Also.
Lars, zur letzten Frage. Die brauchst du nicht mehr zu drehen, die kannst du einfach zeigen, glaube ich. Er dreht.
Der kann ich nicht lesen. Aus der Zukunftswerkstatt im Umbruch, How to Architect the Future, nehme ich diese drei Erkenntnisse mit.
Sag mal, Lars, hast du das gesteuert, dieses Rad, oder ist das wirklich zufällig?
Das ist wirklich zufällig. Und ich muss das jetzt auch noch mal drehen, sonst wäre es auf der falschen Seite gewesen.
Gut, okay.
Also die eine Erkenntnis ist sicherlich, wir brauchen mehr Mut, Dinge auch anders zu tun. Gabu Heindl hatte diesen Begriff TINA oder eben diese Abkürzung TINA mitgebracht, dass sich viele dadurch rausreden, dass sie sagen, there is no alternative, es gibt keine Alternative, und das ist Quatsch. Es gibt immer Alternativen und wir müssen diese Alternativen zu dem bisherigen Arbeiten und Leben finden, denn sonst kriegen wir es nicht hin, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Das andere ist, dass wir raus müssen aus unserer Architektenkammer, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Wir müssen noch viel stärker, wie ja auch eben angesprochen, schon Einfluss nehmen auch im gesellschaftlichen Diskurs, um die Zukunft positiv zu gestalten. Und wir müssen endlich anfangen. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle tagtäglich dran erinnern. Der Anfang ist immer das Schwierigste. Wir haben ja auch schon begonnen, aber ja, ich glaube, es muss deutlich schneller werden und deutlich radikaler.
Okay, danke Oliver fürs Erste. Katharina, ich habe keine Fragen im Chat gesehen. Gibt es keine?
Nein, es gibt keine Fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht die Diskussion eröffnen können, die jetzt
noch eine Frage. Ich möchte dann noch eine Frage an Oliver stellen, die hier nicht auf dem Rad ist und die im Prinzip daran anknüpft, was er eben als Letztes gesagt hatte, wir müssen anfangen. Wir hatten vor 2 Wochen das Baukabinett bei uns in der Kammer mit Ministerpräsident Weil, Herrn Althusmann etc. etc. Und der Ministerpräsident fragte uns, Präsidium, Kammerpräsidium und anschließend mich auch noch mal draußen, was ich, und die Frage stelle ich jetzt an Oliver auch, was du sozusagen, wenn du das Bauministerium in Berlin führen würdest, als die 2, 3 wichtigsten Punkte finden würdest, die du ändern musst in Berlin.
Ich glaube, es geht darum, das Bauministerium vielleicht vergleichbar mit den Umweltbürgermeistern, die es in Heidelberg oder auch in, in einer anderen Stadt, die ich gerade vergessen habe, gibt, viel stärker verknüpft werden muss mit den anderen Ministerien, um ganzheitlicher zu denken. Also das soziale Thema, das ökologische Thema, das Mobilitätsthema ist ja mittlerweile integriert oder was ist mittlerweile, ist Teil des Ministeriums. Obwohl, ich weiß nicht, wie Sie das zukünftig vorhaben, ob Sie das sogar abspalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass dieses Ministerium noch viel stärker kooperieren muss mit den anderen. Denn am Ende ist das Bauen, ja, die gebaute Umwelt, in der das alles stattfindet. Und das muss noch stärker aufeinander abgestimmt werden. Vielleicht, um es ein bisschen einfacher und weniger abstrakt zu machen, glaube ich, dass es wichtig ist, mehr Freiheiten zu schaffen. Das hatte ich auch versucht zu sagen. Sprich, weniger Vorgaben, mehr Experimentierräume, um Neues auch zu schaffen, also um auch Innovationen voranzutreiben. Die sind natürlich immer schwierig in einem engen Korsett. Und insofern ist das vielleicht dann nur die einfachere Antwort.
Ja, sehr schön. Das mit der Verknüpfung der Ministerium ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, weil wenn die Zuständigkeit für ein Thema in einem anderen Ministerium liegt, dann kommen die sehr schwer zusammen. Und es dauert sehr lange, bis dann die Frage an das jeweilige Ministerium durchgesteckt wird und auch gemeinsam womöglich behandelt wird. Der Zuschnitt des Ministeriums ist ja jetzt auch sehr unglücklich. Wir sind ja im Prinzip Anhängsel des Heimatministeriums. Und das hoffen wir mit den Koalitionsgesprächen und der zukünftigen Bundesregierung ja auch zu ändern. Und es muss sich ändern. Ja, Katharina, du hattest gesagt.
Ich habe eine Frage im Chat, und zwar von der Frau Wiedenmann. Die schreibt, ich finde es sehr schwierig, private Bauherren mit sehr begrenztem Budget an die ökologischen Baustoffe zu bringen. Was tun?
Oliver, du erstmal und dann ich.
Okay. Es ist so ein bisschen, ja, natürlich ist das schwierig. Also das ist ja keine Frage. Die Frage ist ja vielleicht auch so, oder vielleicht ist es ja, wäre es ja ein Ansatz, das ganze Wohnen im Einfamilienhaus auch nochmal insofern zu hinterfragen, an welcher Stelle man denn ökologisch sinnvoller agieren könnte. Das lässt sich ja auch darin machen, dass man weniger Fläche versiegelt, dass man darüber nachdenkt, weniger Fläche auch pro Nase zu bauen überhaupt, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, wie die Menschen sich fortbewegen, ob da noch irgendwie eine Möglichkeit besteht. Und ich glaube, dass man das ganze Wohnen auch nochmal ganzheitlich betrachtet hilft, also um da ein Bewusstsein zu schaffen. Und am Ende ist es natürlich mit den ökologischen Materialien so, dass man es, glaube ich, gegeneinander aufrechnen muss. Und wir versuchen das gerade. Es gibt durchaus Baustoffe, die sind nicht wirklich teurer, aber es ist leider immer wieder dann der größere Aufwand bei den Architektinnen und Architekten, nämlich diese Alternativen zu besorgen. Da ist es sicherlich hilfreich oder wäre es aus meiner Sicht hilfreich, wenn man da auch noch einen stärkeren Austausch hätte.
Darf ich ganz kurz dazwischen bitte SEP nochmal das Mikrofon ausschalten? Danke.
Ganz konkret kann ich sagen, von der DGNB gibt es die sogenannte Phase Nachhaltigkeit. Die ist für jede Architektin und jeden Architekten zugänglich, frei verfügbar. Zwei Seiten, wo ein Fragebogen ist, den man vielleicht auch mit den privaten Bauleuten durchspricht, um zu gucken und zu sensibilisieren, worauf wollen wir denn hinaus gemeinsam. Letztendlich muss man vielleicht sogar bei der einen oder anderen Frage sagen, da gibt es eine Alternative, das geht auch so und ist nicht unbedingt langfristig teurer. Oliver, noch was ergänzen?
Ja, nee, also konkret nicht. Also ich finde, dass man die Leute in diesen Diskurs eigentlich verwickeln muss. Ne? Also da ziehen dann teilweise, oft sind es ja die jungen Familien, die in diese Häuser einziehen, die dann einen riesigen Footprint haben und sagen, ja, ich will das für meine Familie, aber im Prinzip zerstören sie die Lebensgrundlage für ihre Kinder, mit denen sie in dieses Haus einziehen. Also ich glaube, dass auch ein Stück weiter appelliert werden muss an die Bauenden, dass sie das doch nochmal reflektieren, was sie da eigentlich tun. Natürlich, am Ende ist das Portemonnaie, aber ja, vielleicht lässt es sich ja dann irgendwie darüber regeln, dass man sagt, dann baue ich weniger Fläche, dann kann ich mir auch ein bisschen teurere Materialien leisten.
Okay, Oliver, ich halte fest für heute. Du hast das Wort Haltung sehr oft auch erläutert, sehr gut erläutert. Das ist sehr wichtig für uns. Ich finde auch wichtig, dass wir den Wort Zugang für uns hertreiben, Zugang für die Jüngeren schaffen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir das Wort beteiligen oder mit einmischen und politisch aktiv werden für uns hertreiben. Insofern bedanke ich mich bei dir, dass du heute Kammer Cappuccino Gast warst. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es sind noch 50 Leute im Chat und ich habe mir aufgeschrieben, der weiteste Teilnehmer ist Raimund Bornefeld mit 250 Kilometer. Vielen Dank auch dafür. Ich bedanke mich bei Katharina Göbel-Groß und Lars Menz für die wieder mal hervorragende Organisation. Und ich kann noch hinweisen, wenn es Spaß gemacht hat, in 4 Wochen, am 4. November, sind wir wieder dabei mit dem Kammercappuccino um 11.30 Uhr und es geht um den digitalen Bauantrag. So, wer jetzt noch dabei bleiben möchte, bitte noch nicht ausschalten. Ansonsten sage ich vielen Dank, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns auch gewogen. So, und jetzt kommen wir zum inoffiziellen Teil. Jetzt
Herr Bornefeld hat sogar noch einen Beitrag, der von weit her kommt, der von weitest, ja. am weitesten herkommt. Der hatte noch was in den Chat geschrieben. Vielleicht nehmen wir das auch noch auf.
Ja, bitte.
Er unterstützt das alles, aber das Thema ist noch lange nicht in der Breite der Architektinnenschaft angekommen. Es ist auch extrem schwierig umzusetzen, da man immer, wenn man ehrlich ist, ganz schnell bei der Systemfrage landet. Mit unserem Verständnis von Wirtschaft ist keine reale Umsetzungsmöglichkeit in Sicht.
Ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Hauptanliegen, dass wir die Themen zu unseren Mitgliedern bringen. Wir hatten Herrn Lies und Herrn Weil ja bei uns, die beide im Statement in dem Film, der auch auf der Kammerseite zu sehen ist, sagen, wir müssen es in die Fläche bringen. Wir müssen das Thema an die Bauherren und an die Architekten bringen. Und das ist auch meine große Frage, wie schaffen wir es am besten? Und ich denke mir, wir haben ja den Kammern-Cappuccino, den kann man dazu nutzen, dass auch alle, die jetzt daran sich beteiligt haben, wieder aktiv werden und auch noch andere ansprechen und animieren, mitzumachen. So, jetzt denke ich, sind wir in der offenen Gesprächsrunde. Wer Lust hat, kann sich beteiligen, auch mit Mikro.
Genau, einfach Mikro anmachen dann.
Mikro anmachen und Frage los.
Vielleicht kann ich die Pause noch nutzen, um da hinzuzufügen, dass es auch wichtig ist, dass man es nicht immer allen recht machen kann, glaube ich. Also wir haben als Kammer und auch als Architekturschaffende wir können nicht warten, dass wir alle unter einen Hut bringen und es alle mitmachen. Dann warten wir ewig. Wir müssen jetzt einfach schneller handeln und das wird natürlich dazu führen, dass einige auch unzufrieden sind mit dieser Haltung und dass einige sich vielleicht nicht repräsentiert fühlen. Aber ich glaube, die Zeit drängt so sehr, dass man jetzt relativ schnell handeln muss und auch dementsprechend teilweise radikal kommunizieren muss. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Möglichkeit, das in die Fläche zu bringen, also um aufzurütteln. Denn das immer nur subtil einzuspielen und mit einem großen Bitte, Bitte zu versehen, ist zwar, wie soll ich sagen, kollegial und auch vielleicht angemessen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es nicht zielführend, glaube ich.
Ich fand auf dem Kongress, oder du sagst ja kein Kongress, auf unserer Veranstaltung im Redero-Haus Saskia Sassen, die Soziologin aus New York, die gesagt hatte, wir müssen alle im Kleinen auch anfangen und durch das Kleine eine Bewegung schaffen und nicht darauf warten, dass von oben Gesetze, Verordnungen und Verbote erlassen werden und sich darauf zurückzuziehen, dass von oben ja nichts kommt, sondern aktiv zu werden. Und ich denke, das ist beides zu tun. Wir müssen anfangen, alle im Einzelnen, und wir müssen auch gucken, dass wir die Anreize von oben bekommen, es zu tun, sprich Förderung von bestimmten Baumaterialien etc. etc. So. Gibt es Fragen an uns oder Stellungnahmen oder?
Ja, Thomas Hirt, bitte. Hallo. Ich möchte so ein bisschen von hinten durch die Brust das Thema einfacher Bauen anregen und das aus einem gewissen Druck heraus, auch weil wir an den Baustellen die Problematik von immer mehr unqualifizierten Gewerken haben. Das heißt, wir haben Leute, Unternehmer an der Baustelle, die nicht mehr Herr der Regeln sind, beziehungsweise nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und es nimmt stetig zu. Also wir werden zunehmend mit den Gewerken zu tun haben, was wiederum bedeutet, dass wir einen deutlich höheren Aufwand auch bei der Bauüberwachung bekommen, was mit dementsprechenden Haftungsrisiken verbunden ist. Bei uns macht sich das teilweise in so einem extremen Stadium bemerkbar, dass es einfach nicht mehr kostendeckend ist dabei. Daher das einfacher Bauen, das heißt für mich in der Logik, die Handwerker müssen die Regeln verstehen können und unser Nachwuchs muss auch die Regeln verstehen können und wir selber natürlich auch, was bei Weitem nicht mehr so ist, dass alle wirklich wissen, was sie tun. Das heißt, wir müssen in der Gesetzgebung und in den Normen meiner Meinung nach sehr stark darauf hinwirken, zu vereinfachen. Das tut unserem Nachwuchs gut. das tut dem Bauen gut und es tut dem ökologischen Bauen gut. Wenn ich nicht stetig über ja, mit Regeln, die aus irgendwelchen Ecken von der Dämmgesellschaft oder den Unternehmenverbänden kommen, mich danach richten muss, sondern ich habe gewisse Freiräume, kann ich da wesentlich mehr tun. Das ist so, was mir jetzt gerade ad hoc durch den Kopf gegangen ist und ich ganz gut in den Raum stellen möchte eigentlich. Ja, danke.
Ja, ich bedanke mich für das Statement. Ich glaube auch wenn man, wir sagen ja auch, wir brauchen eine Vereinfachung der NBO, wir brauchen auch eine Umbauordnung. Wir müssen das Umbauen und Sanieren vereinfachen, denn wir wissen ja, dass 40% des CO2-Belastung durch das Bauen direkt oder indirekt verursacht werden. Und deswegen ist es Blödsinn, abzureißen und neu zu bauen oder vielleicht auch nur neu zu bauen, wenn es nicht klimaneutral passiert. Und das einfache Bauen ist auch dort eines der wichtigen Themen. Auch so viel Technik wie nötig und so wenig Technik wie möglich, so ungefähr.
Ja, und das hat ja auch wieder was mit diesen 1000 Vorschriften zu tun, ne, mit denen wir uns rumschlagen müssen.
Ja, es ist, also es geht, ich meine, Bauphysik ist zum Beispiel so ein breites Thema, wo mal bei der Einführung der NF sollte es wieder in Planerhände zurückgeführt werden, sodass dass wir das in der Hand haben zu handeln und die Steuerelemente auch an der Hand haben. Inzwischen haben wir eine NF, die kein Kollege mehr durchsteigt. Wir haben Energieplaner und Bauphysiker, die uns im Endeffekt jetzt sagen, was wir wie zu tun haben. Und das Steuerelement wieder komplett aus der Hand genommen wurde. Das ist für mich so ein Exemplar, wo ja uns überall Barrieren aufbaut und auch beim einfachen Bauen und ökologischen Bauen eine Grätsche reinhaut, weil die Baustoffe der Lobby gar nicht mehr so durchkommen. Wir haben im GAP war ja das Thema Lehmbau auch wieder aufgekommen, was ich eine faszinierende Sache finde. Aber die Regeln, wenn wir wirklich uns dran halten, machen es uns nicht einfach damit. Und da ist, ich glaube, gerade jetzt von Verbands- und Kammerseite tut es sehr gut, wenn wir da vereinfachend einfach drängen, darauf zu vereinfachen, auch der Nachwuchs. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der im ländlichen Raum beheimatet ist. Der sagte rückwirkend, junge Büros bei uns findet man nicht mehr. 20 Jahre rückwärts, wo er angefangen hatte, es werden keine neuen Büros gegründet. Was, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, in Einfamilienhausbau oder ob das in landwirtschaftlichen Bauen ist. Es ist so regelüberlastet. Wir haben Anforderungen mit dem BIM mit einzusteigen, was der Jugend ja wesentlich einfacher fällt. Aber so viel drumherum, wo viele sagen, nee, da gehe ich doch lieber in ein größeres Büro oder in eine Planungsgesellschaft. Da bin ich in der Stadt und komme besser zurecht. Ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die wir nicht aus dem Auge verlieren sollten.
Ja, das Thema Vereinfachung haben wir auch in der Kammer tatsächlich auf dem Schirm, in Anführungsstrichen. Was wir auch haben und was wir vielleicht noch stärken müssen, ist Gründungsberatung und ja, Anreize auch und ja, Chancen aufzeigen, wie junge Büros sich gründen können. Noch weitere Anmerkungen, Fragen? Wenn das nicht ist, der Fall ist, dann...
Herr Bornefeld hatte sich ja noch gemeldet.
Dann die 200 Kilometer. 15, ne?
Ich wollte vielleicht kurz genau zu dem letzten Beitrag eingehen. Ich denke, die Bauphysik sollte eigentlich heute eine Grundlage jedes Architekten sein. Sonst lässt man sich's wirklich aus der Hand nehmen. Ich denke, da kommt eigentlich keiner oder keine mehr drum rum, sich damit intensiver zu beschäftigen. Insofern hängt es schon auch an uns, wie wir damit umgehen, mit dem Thema Bauphysik und zumindest der Komplexität im energetischen Bereich. Aber da sehe ich keine Möglichkeit, das zu vermeiden.
Ja, das haben wir neulich auch bei irgendeiner Veranstaltung gehabt, dass wir zusehen müssen, dass die Kompetenz, solche BEG-Förderungsanträge zu stellen oder auch die Effizienzhaus 40 und 55 berechnen zu können, wieder in die Büros zurück muss. Also es ist so, dass 90% derjenigen, die das tun, nicht mehr in den Architekturbüros beheimatet sind. Und das ist natürlich eine ureigenste Aufgabe der Architekten, auch damit direkt umzugehen und der Architektinnen. Also das unterstützt das.
Ja, das sehe ich auch so. Aber ich finde, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht alles selber macht. Ne? Es geht, glaube ich, darum, dass man das auch hinterfragen muss vor allem. Ich finde, das ist nicht zentral, den Antrag ausfüllen zu können. Das ist nicht schlimm, wenn das jemand anders macht. Aber wenn man sich den ganzen Dingen so ergeben fühlt oder beziehungsweise unterlegen und es einfach hinnimmt. Ich glaube, das ist das Problem. Ne? Also es geht eher darum, wie kann ich das System hinterfragen? Ich muss es verstehen und versuchen, in meine Planung irgendwie zu integrieren und bessere Lösungen aufzuzeigen, als hinterher irgendwie einen Standardentwurf mit jeder Menge Technik vollzuladen. Das ist sicherlich der falsche Weg, glaube ich. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass das immer jeder selber machen können muss, oder?
Ja, vielleicht nicht den Antrag ausstellen, aber die Kompetenz im Büro zu haben, das mit beurteilen zu können, doch auf jeden Fall, finde ich.
Ja, zumindest mitdenken, ne? Mhm.
Ja, ich glaube, dass der Statiker, der einen da in der Regel ja berät, das wirklich hinterfragt, was man vorgibt, sondern er wird in aller Regel einfach die Anforderungen erfüllen. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Anforderungen gerade jetzt auch im BEG zum Teil sehr fragwürdig sind. Das hat mit Ökologie meistens gar nichts zu tun.
Ja, das hat, finde ich, jetzt aber auch ein bisschen was mit dem Teamplay zu tun, ne? Oder der Co-Kreation, wie man ja gerade sagt, dass man eigentlich genau mit den Experten und Expertinnen zusammen von vornherein am Tisch sitzen muss und nicht erst den tollen Entwurf macht und dann den Tragwerksplaner das Problem lösen lässt. Ich glaube, da gibt es ja durchaus noch Luft nach oben, auch was so die Art und Weise der Architekturschaffenden angeht, wie sie mit den anderen Planenden umgehen, nämlich der Architekt oder die Architektin entscheidet und die anderen müssen es umsetzen. Ich glaube, da haben wir eigentlich ein riesiges Problem. Das ist nämlich der falsche Ansatz. Wir müssen viel mehr als Team versuchen, ein Ziel zu erreichen. Und um ein Beispiel zu geben, wir hatten eine Schule geplant, entworfen und dann haben wir mit Transolar zusammengearbeitet, die ja nun für die Energieplanung zuständig sind und die sagten, ja, wir machen eine natürliche Belüftung, aber dafür müsst ihr solche Hauben auf euer Haus drauf machen. Und dann war der erste Impuls natürlich, nein, die machen unser Haus hässlich. Aber am Ende haben wir es getan und das Haus sah viel, oder das Gebäude sah viel spannender aus, dadurch, dass wir diese Hauben da oben drauf gemacht haben und gestalterisch integriert und hatten hinterher nur noch 30% der Technik. Also ich glaube, darin liegt ja eigentlich der Schlüssel, dass man versucht, von vornherein mit diesen Experten zusammenzuarbeiten und zusammenzudenken. Und dann kommt man auch zu nachhaltigeren Lösungen, weil man viel weniger Ressourcen verbraucht, um das Gebäude zu erstellen. Ich glaube, da haben wir auch noch durchaus Luft nach oben.
Hallo, ich wollte auch eine Frage stellen oder... Ja, etwas sagen. Und zwar habt ihr von quasi Regulierung abschaffen oder einige Regulierungen sozusagen verhindern, das Experimentieren und den Fortschritt, sage ich mal, in puncto Nachhaltigkeit. Aber denkt ihr oder denkst du, Oliver, dass man auch auf der anderen Seite vielleicht mehr Regulierung braucht, um bestimmte Themen sozusagen zu platzieren und einzufordern, sei es jetzt in Wettbewerbsverfahren, Lebenszyklusanalysen oder ökologische Themen einfach noch doller quasi ja, unterzubringen und die Investoren oder Bauherren zu verpflichten oder ob man auch theoretisch Honorare an ökologische Kriterien binden könnte, um auch die Architekturschaffenden davon zu überzeugen, dass nicht jetzt irgendwie gebaut wird, sondern man auch mehr Geld vielleicht damit verdienen könnte, wenn man nachhaltig baut. Und wie könnte man oder wie könnten wir jetzt uns einbringen, so etwas voranzubringen? Über die Kammer vielleicht.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es auf der einen oder auf der einen Seite auch mehr oder auf der anderen Seite, wir hatten ja erst die Einnahmen wickeln, auf der anderen Seite auch mehr Vorgaben geben muss. Genau bei den Themen, die du gerade benannt hast. Im Zukunftsausschuss haben wir gestern auch darüber gesprochen, dass es eigentlich eine Vorgabe geben muss, dass alle öffentlichen Gebäude nicht nur der Betrieb betrachtet wird, nämlich dass es irgendwie ein Passivhaus sein muss, sondern dass man den Lebenszyklus komplett betrachten muss. Die Frage ist natürlich wieder, wem drückt man diese Arbeit aufs Auge? Also soll das auch noch im Wettbewerb stattfinden oder wird es dann eben, oder muss es dann womöglich auch noch vergütet werden? Ich glaube, das ist einfach wichtig. Da muss es Vorgaben geben und da müssen auch natürlich die Bauenden in die Verantwortung genommen werden. Vielleicht ließe sich sowas ja auch regeln, dadurch, dass wenn die CO2-Preise einfach mal ein vernünftiges Niveau erreichen würden, dann wäre es ja in dem Moment auch schon wieder günstiger für den Bauherrn oder eben die Auftraggeber, am Anfang mehr zu investieren, um hinten raus ein günstigeres Gebäude zu erstellen. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ran an das Thema.
Ich möchte ergänzen, also CO2-Preise nicht nur für den Neubau kreieren, sondern auch für die Materialien eines Neubaus kreieren oder anschaffen, sondern natürlich auch für den Bestand einführen, dass der Abriss sozusagen teuer wird, weil man CO2 vernichtet und dadurch sich das auch noch mehr lohnt zu sanieren, als abzureißen und neu zu bauen. Aber ihr könnt gerne mitmachen bei uns. Es gibt diverse Themen, die jetzt auch noch aufploppen. Wir werden eine Arbeitsgruppe einrichten, die sich um Studierende, die fertig werden, kümmert, weil wir demnächst eine Junior-Mitgliedschaft einführen werden. Wir wollen die Themen der jungen, noch nicht Mitglieder oder dann Mitglieder, auch ganz stark nach oben bringen, weil, wie Oliver vorhin auch schon ja gesagt hat, von den Jungen sehr viel neue Inspirationen ausgeht und wir das Potenzial heben müssen. So, dann, wenn jetzt nichts mehr kommt, machen wir tatsächlich Schluss. Dieses Nachtrag war sozusagen gedacht als das Stehen draußen am Stehtisch bei einer Tasse Kaffee oder so, so ein bisschen nochmal quatschen. Das finde ich sehr entspannt. Und diesmal hat es, finde ich, auch geglückt. Bei den anderen Malen, wo ich dabei war, habe ich gar nicht mehr dazu aufgefordert. Und dann blieben noch 3, 4 da hinten dran, die man kennt und über die man dann über auch Gott und die Welt nochmal gesprochen hat. Auch das wäre hier sogar möglich, aber ich fand das toll, dass ihr alle jetzt so lange dabei bleibt und würde mich freuen, wenn ihr dieses Format weiter besucht und auch sonst natürlich unsere Homepage. Da ist ein kleiner Filmtrailer drauf von dem Kabinettsbesuch, von dem Baukabinett bei uns. Und da sind auch die Vorträge von dem Kongress, Nicht-Kongress, im Umbruch How to Architecture Future nochmal nachzuhören. Oliver, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Wir sehen uns gleich, habe ich gehört. Und ansonsten einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Danke.